Sind Sie einsichtig oder meinen Sie nach wie vor, dass man hier einfach ins Becken pullern sollte?
Cinephile, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter.
Gobble, gobble, Motherfuckers, und Happy Thanksgiving. Wir sind's wieder, der Peter und der Manu, die US-amerikanische Feiertage feiern. Aber auch nur, warum, Peter?
Weil wir es können.
Richtig.
Weil getötet wird.
Genau, einfach weil getötet wird. Das passiert auf der Welt sowieso, 24-7, glaube ich. Ob jetzt offiziell oder nicht, aber ja. Horrorfilme, viele Horrorfilme, Slasherfilme und so weiter. Es ist das Horrorfilm-Genre, erweist sich immer wieder als das kreativste, innovativste, progressivste und diverseste Genre.
Ja?
Ja, der ist am meisten los, ne? Da gibt's dann halt so was zu Thanksgiving, es gibt was zu Weihnachten, Muttertag. Was hatten wir nicht alles? Vielleicht machen wir demnächst ja mal was zum Neujahrstag. Schauen wir mal.
Neujahrstag, sagt man es?
Ja.
Ich dachte, man sagt
Neujahr.
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 Ja.
Ne, zu Neujahr machen wir vielleicht was. Oder zu Neunein. Man weiß es nicht. Oder Neun Live oder so.
Genau. Das heißt, du willst damit schon mal vorwegnehmen, dass es heute auch ein wenig um Thanksgiving geht.
Es ist ja Thanksgiving gerade. Und wir haben schon über Eli Roths Thanksgiving gesprochen.
Über den besten Slasher des Jahres etwa?
Könnte man so sagen, ja. Aber dazu sollte man wirklich unser Video-Review gesehen haben, finde ich.
Ja, und dazu sollte man vor allem wissen, dass es der einzige Slasher ist, der in diese Wertung mit eingeht.
Scream 6 lief noch dieses Jahr.
Okay, einer von zwei.
Gibt bestimmt noch ein paar andere, aber so die im Kino liefen bei uns hier zumindest.
Ja. Ja,
wir haben wieder jede Menge Filme gesehen.
Macht ja nichts.
Ja, wir waren auch im Kino. Ja, den aktuellsten Film, den ich gesehen habe, den habe ich mit dir zusammen geguckt.
Den haben wir aber schon besprochen.
Das war Thanksgiving, meine ich natürlich.
Natürlich.
Thanksgiving. Und ich habe übrigens mal in deinem Namen mal gegoogelt. Ich habe ein bisschen, oder heutzutage nennt man das ja recherchiert. Ich habe Journalismus studiert, da war Recherche noch was anderes. Heutzutage ist einfach, ich gebe was bei Google ein.
Hm.
Da habe ich mal geguckt, was tun, wenn man im Kino einschläft oder wie verhindere ich im Kino einzuschlafen?
Gar nicht erst ins Kino gehen.
Ja, also es gibt viele Blogbeiträge zu dem Thema. Ich bin ja jemand, der sich mit Suchmaschinenoptimierung beruflich auseinandersetzt. Und da gibt es schon viele Suchbegriffe und einige Beiträge zu, aber meistens befasst sich das mit, wie schlafe ich bei einem Film nicht ein?
Ja, dann gib mir jetzt schon endlich ein paar nützliche Tipps.
Also sehr häufig war von Koffein die Rede, sprich Kaffee, vor allem Espresso.
Trinke ich nicht.
Ja, ich weiß, du trinkst das halt alles nicht.
Schmeckt
kein Wunder,
mir nicht,
dass du einschläfst.
Ja. Ist der einzige Grund, richtig.
Nee, ist auch nur kein Wunder. Dann ausgeschlafen sein?
Bin ich in der Regel nicht.
Ja, eben. Das ist, glaube ich, nämlich ein Problem. Nichts Schweres essen und auch diese Snacks nicht. Das wird dann problematisch. In den meisten Kinos gibt es jetzt keine gesunden Snacks, gibt es jetzt keine Rohkost oder Möhrchen. Oder sowas.
Ist richtig.
Ne? Also da müssen wir Nachos oder Popcorn. Das wurde nicht empfohlen. Oder auch eine Pizza. Also wenn man zu Hause ist zum Beispiel.
Mhm.
Kein Burger, keine Pizza. Was hatten die noch gesagt? Viele meinten, es einfach geschehen lassen. Der Körper braucht Schlaf, also schlafen. Das fand ich jetzt sehr kontraproduktiv.
Ja, wie verhindert man Schlaf, indem man schläft?
Ja, ist ja blöd, weil stell dir mal vor, ich würde dich nicht wecken und so, dann können wir manche Filme halt nicht besprechen.
Ach, tu immer so, als hätte ich die gesehen. Das passt schon. Ich meine, 90% der Filme habe ich nicht komplett gesehen.
Ja. Einfach mal Wikipedia gucken.
Genau.
Was, oder irgendwie irgendwelche Reviews und dann sich da das alles zusammensuchen.
Ich komme ja eh bei unseren Kolleginnen.
Ja, genau. Reviews einfach recyceln, Inhalte klauen, das ist sehr gut.
Und ansonsten lese ich auch nur vor, was ich hier so im World Wide Web finde.
Naja, das hat schon Menschen einen Job gekostet. Ne? Naja, auf jeden Fall gibt es wohl ein paar Tipps, wie man nicht einschläft. Aber mein Tipp tatsächlich fürs Kino, ne?
Ja.
Also die viele Beiträge haben sich eben mit Heimkino befasst. Das habe ich dir auch schon gesagt. Ein bisschen nach vorne lehnen.
Ach so.
Das heißt, wenn der Kopf so beim Schlafen so ein bisschen nach vorne kippt, dann wird man wach.
Mhm.
Tatsächlich, hat bei mir schon ein paar Mal funktioniert.
Ist aber sehr unbequem.
Ja gut, also ne, so ein bisschen Preis musst du halt schon zahlen dafür.
Pass mal auf, ich habe den besten Trick überhaupt.
The Marvels gucken, weil der so geil ist.
Schlechte oder langweilige Filme schauen, dabei bleibe ich in der Regel wach.
Das ist nicht gut. Das wäre ja andersrum zu wünschen. Okay, hast du The Marvels gesehen etwa?
Genau, das war nämlich der Wink mit dem Soundfall in Form von Brie Larson. Das habe ich mir tatsächlich mal gegönnt zum Feierabend. Hab mir auch nichts zu Nasche mitgenommen und ich glaube sogar noch nicht mal was zum Trinken.
Ich frage jetzt mal im Namen aller, die das hier hören, im Namen der Filmfressenfamilie. Ne? Warum zur Hölle hast du das geguckt?
What is the fuck, ey?
Das ist nur einer, das ist nur der Alessandro, der einzig wahre. What the fuck? Warum hast du dir Marvels angeguckt? Ich zum Beispiel verspüre überhaupt kein bisschen den Drang, danach mir diesen Film anzugucken.
Also Nia Da Costa ist schon mal im Regiestuhl keine schlechte Regisseurin.
Okay, aber das ist natürlich, wenn jemand dann einen Marvel-Film in Szene setzt, ist das ja wieder was anderes. Da dürfen sich die meisten ja nicht einfach so austoben.
Ja, aber man hat dann auch noch eine Brie Larson als Captain Marvel, die, wie ich finde, insgesamt immer schon eine gute Figur gemacht hat.
Eine Figur kann sein.
Ja, aber das war's dann tatsächlich auch schon. Und ich wollte nicht zu sehr abgehängt werden, aber ich merke halt immer mehr, dass die Zielgruppen, Plural, sich ändern. Und das zeugt davon, dass sie uns zu Recht verlieren. Also verloren haben und auch weiterhin verlieren werden. Es sind ja noch nicht alle abgesprungen, wobei, wenn man sich die Zahlen anschaut, die erste Woche war schon schwach und die zweite wird immer schwächer. Und das war in den USA wohl ein Rekordabstieg, was die Zahlen anging.
Und woran hattet ihr liegen?
An the Film. Wie gesagt, also die Zielgruppe ist zumindest gefühlt deutlich jünger.
Als du?
Ja.
Ja, das ist aber jetzt nicht so schwierig, ne?
Ja, danke. Aber ne, wir hätten ja auch mit dem ganzen Franchise mitwachsen können. Also man hätte sich ja so breit aufstellen können wie damals. Also wie das so ein Endgame oder ein Infinity War auch schon gemacht hat. Aber ich habe auch das Gefühl, dass sie jetzt hier ganz gezielt Zielgruppen abklappern. Und das ist jetzt hier die weibliche tatsächlich.
Und da kannst du nicht so ein bisschen das zweite X-Chromosom in dir entdecken oder so?
Ich habe kein Problem mit Frauen. Ganz und gar nicht. Ich einige Frauenfilme, die mir gefallen. Beziehungsweise, ach, was heißt schon Frauenfilme?
Also einige Frauen, die mir gefallen zum
Beispiel. Also ist hier auch wieder sehr auffällig, der Cast und alle wichtigen Figuren sind halt nun mal auch hier wieder komplett Frauen.
Ja, ist ja erstmal okay.
Ja klar, ich sage nicht, dass das nicht okay ist, aber ist dann auch ähnlich wie bei dem Film letzte Woche bei mir. Es sind dann irgendwie auch die weiblichen Themen, die hier komplett angesprochen werden und somit konnte ich halt auch häufig nicht abgeholt werden.
Ich habe mir zum Beispiel diese Serie, die dem vorausgeht, also diese, das ist ja irgend so eine Jugendliche.
Ja, genau.
Miss Marvel, das war glaube ich auf Disney Plus die Serie, habe ich mir zum Beispiel auch nicht angeguckt. Eben aus diesem Grund, ne? Ich bin einfach nicht die Zielgruppe. Jugendliche Mädchenprobleme, also mich nerven ja schon jugendliche Jungenprobleme. Das muss ich mir nicht angucken. Also Stranger Things nervt mich schon. Ja. Wenn da irgendwelche 25-Jährigen jetzt da so mit so Teenager-Sachen, Problemchen da ankommen und das alles so kultig abgefeiert wird, aber da brauche ich mir auch Miss Marvel nicht anzugucken. Und da ich Captain Marvel schon einfach nicht gut finde, also den Film,
ja,
hat mich das irgendwie leider nicht ins Kino locken können, aber ja, aus gutem Grunde scheint mir.
Ja, weil was wir hier auch von der Geschichte her kriegen, ist nichts groß Neues. Wir haben hier, das sagt glaube ich auch schon der Trailer, eine Dame, die ähnlich wie vor Thanos nach einem Handschuh, sie sucht nach so zwei fette Armreifen, auch so ein bisschen Richtung, wie hieß der mit den Ringen?
Shang Tsung?
Ja.
Also ähnlich, irgendwie so.
Um damit noch mehr Macht zu kriegen und bla bla bla. Ich bin da auch gar nicht so ehrlich gesagt durchgestiegen, weil mich das auch wenig interessiert hat.
Also sie will die Bundeslade, sie will den Heiligen Gral, sie will den MacGuffin.
Ja, und sie muss halt antreten gegen ein Dreiergespann und das sind dann halt auch noch drei Generationen. Wir haben ja eine rückkehrende Dame aus Captain Marvel, das ist die Nichte oder so von der Brie Larson, die sie zurückgelassen hat. Das heißt, da wieder viel Herzschmerz und dann mit der Jugendlichen oder mit dem fast schon Kind. Dann auch nochmal eine dritte Generation, weil Brie Larson ist ja glaube ich auch unfassbar alt, auch wenn man sie nicht ansieht, weil sie halt eine von diesen, also die Figur ist halt uralt, ne, weil die ja so eine,
ach so,
weiß ich nicht, keine Ahnung, was sie ist, aber ich glaube, die ist halt schon verdammt alt.
Aber warte mal, drei Frauengenerationen, das heißt, das ist ja wie bei David Gordon Greens Halloween quasi.
Ja, nur, dass sie sich nicht gegen so einen coolen Killer stellen müssen, sondern gegen eine andere nervige Frau, die gerne mehr Macht hat. Irgendwie, ich habe da sehr schnell abgeschaltet. Ich habe nicht eine Sekunde geschlafen. Ich kann mich aber noch an unsinnige Sachen erinnern, wie, und da hat man versucht, möglichst kreativ zu sein, eine Welt beispielsweise, diese Kurzstreifen, in der die Sprache Gesang ist. Und auf dem Niveau hat sich das dann halt auch fortgetragen. Es ist ein sehr bunter, gut, ich meine, Marvel ist nun mal bunt, aber mit wenigen ernsten Untertönen gespicktes Action-Epos, möchte gern Science-Fiction-Geschichtlein, was uns nichts Neues bietet. Außer die Katzen kommen wieder zurück. Oder die Katze kommt zurück, hat eine nette Pointe, weil diese Katzen, ne, die haben ja diese Tentakeln und können auch Menschen fressen. Wird am Schluss für eine Rettungsaktion ganz lustig gelöst. Wir haben einen Samuel L. Jackson als Nick Fury wieder, der ein bisschen mehr Screentime kriegt als in dem einen oder anderen Film. Aber wenn dann auch so eine Post-Credit-Scene so ein bisschen suggeriert, dass dann jetzt auch ein sehr junges, neues Team aufgestellt werden muss, sehe ich halt irgendwie das Ganze in die Richtung gehen, dass sie hier wieder junge Helden aufbauen wollen. Nachdem sie mit alten Säcken angefangen haben, die so langsam alle ihren Dienst abgegolten haben, beziehungsweise das Zepter weitergegeben haben, fangen sie jetzt auf jeden Fall wieder ganz unten an. Also mit ganz unten meine ich jetzt mit ganz jung an und rekrutieren dann halt auch wieder ganz neue Leute. Ich verrate jetzt mal den ein oder anderen Cameo durch die Post-Credit-Scene, was aber, glaube ich, auch man schon weiß oder man durch die Serien, glaube ich, schon mitgekriegt hat, weil Hayley Steinfeld, die spielt ja schon Hawkeye irgendwo oder war das über Ant-Man oder so? Ich weiß nicht, auf jeden Fall hat man sie, meine ich, schon mal in der Figur gesehen. Und dann haben wir auch noch ein Wiedersehen mit tatsächlich einer Figur aus X-Men, wodurch dann jetzt auch anscheinend wieder ein größeres Universum gespinnt werden soll. Keine Ahnung, ich dachte, da wäre das immer mit den Rechten noch so das Problem.
Ja, die X-Men sind so ein bisschen hin und her. Nee, warte mal, Deadpool ist auch bei Disney jetzt, ne? Ah, ich komme da auch durcheinander. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, die X-Men kommen endlich ins Marvel Cinematic Universe.
Genau.
Wurde ja auch mal Zeit.
Richtig. Und so ist tatsächlich das Geilste an The Marvels, dass Deadpool 3 bald kommt. Auch ja. Wenn das nichts miteinander zu tun hat.
So, der einzige Film, auf den ich mich noch so ein bisschen freue aus dem MCU. Ich meine, James Gunn ist raus. Das ist schon mal schade. Und irgendwie, ich meine, Wolverine spielt halt mit in seinem blau-gelben Kostüm.
Ja.
Das ist so die einzige Hoffnung, die ich noch irgendwie habe. Und ja.
Ich kann auf jeden Fall verstehen, warum da keine Sau reingeht. Ich wäre am liebsten auch nicht reingegangen, aber ich wollte einmal kurz gesehen haben, wo wir uns jetzt hier auch qualitativ befinden. Man merkt halt auch so ein bisschen den Streik, den Drehbuchautoren-Streik, weil der hier, wie gesagt, nichts Neues liefert. Der erinnert sogar streckenweise sehr an Ant-Man.
An welchen?
Den letzten.
Ja. Oh. Quantumania.
Genau.
Ja, das war ja nix.
Ja, und das CGI ist halt für mich auch wo angekommen, wo man sagen muss, so hat die besten Zeiten hinter sich. Ist halt einfach schade. Aber ja, so langsam, aber sicher verliert mich dieses Franchise komplett. Da ist DC aktuell tatsächlich so mit auf dem Vormarsch, da vielleicht irgendwann mal die Führung da auch sogar zu übernehmen.
Ja, ich freue mich eher auf so ein The Batman 2 oder sowas. Da habe ich Bock drauf.
Ja, ist ja DC, nur halt anderes Universe, mehr oder weniger.
Ja, ja, aber eben so diese kleinen Geschichten, so dieses, genau. was so abseits der großen Superman-Sagen da
ja,
und so.
Das wird ja Deadpool auch sein.
Ja, ja, das interessiert mich dann doch eher, das ist bei vielen Comics aber auch so und natürlich bei Filmen generell, ne, ja. Die großen Blockbuster. Keine Ahnung, ich finde das gerade bei Disney oder Marvel so schade, dass die Geld haben und das wirklich in gutes CGI investieren könnten. Denn was möglich ist, ne, zeigt James Cameron oder es hat auch hier bei der Planet der Affen Trilogie, haben wir auch gesehen, wie das aussehen kann.
Ja.
Was man darstellen kann. Aber da die ja alles immer so schnell, ne, so hier 30 Studios, 100 Studios gleichzeitig und macht mal, ach nee, wir haben noch eine Änderung. Naja, ist egal, wenn es nicht so gut aussieht, die Leute fressen es eh, ne, die gucken es ja. eh. Und das ist halt Mist, ne.
Ja, aber tun sie nicht, ne. Von daher müssen sie sich halt demnächst auch überlegen, ob sie sowas überhaupt noch in der Form umsetzen wollen. Ich wäre froh, wenn nicht, weil wenn sie dann selber auch noch so mit Zitaten kommen wie höher, schneller, weiter oder sowas in der Richtung, was die Miss Marvel halt auch selber sagt, wo ich mir dann denke, so nee, das ist eigentlich eher genau das Gegenteil. Also ne, eher rückschrittig. Ja, wird man sehen, das wird auf Dauer nicht so funktionieren. Von daher kann ich leider nicht empfehlen, nur abraten und bin gespannt, was du denn aus dem Kino zu berichten hast.
Ja, weißt du, wo man nämlich so gut wie gar keine Blockbuster sieht und auch sehr selten und sehr wenig CGI?
Ja, in der Heimvideothek.
Eventuell, ja. Aber auf jeden Fall in der Schauburg und zwar einmal im Monat, wenn man da zum Bujo Omega geht.
Aha.
Ja, in Gelsenkirchen-Bur. Und dieser Empfehlung sind ja schon mal ein, zwei Leute gefolgt, die hier diesen Podcast hören. Und unter anderem war am Samstag auch der liebe Alvin da, den du auch schon mal persönlich getroffen hast. Und der war jetzt beim Bujo mal wieder dabei. Der war wohl vorher auch schon ein, zwei Mal da, aber ich war dann nicht da, peinlicherweise. Auf jeden Fall, schöne Grüße. Und ist ein Fan des Podcasts, ist auch sogar Patron und wünscht sich da auch mal Filme und kommentiert und so weiter. Und deswegen Alvin, also schöne Grüße, falls du es hörst. Das war auf jeden Fall sehr cool am Samstag. Und wer war auch noch da? Der Alessandro. Wunderbar. Und wie immer gab es zwei Filme zu schauen auf 35 mm. In der Regel etwas ältere Filme und vielleicht auch etwas außergewöhnlichere Filme. Also wie gesagt, jetzt nicht immer die großen Filme, die jeder kennt. Mhm. Allerdings manchmal auch von Regisseuren, die man kennt, aber vielleicht nicht deren bekanntesten Filme. Der erste Film, dessen Titel natürlich ich nicht sagen darf, den deutschen Titel zumindest nicht. Der erste Film, den wir geschaut haben, ist aus dem Jahr 1967.
Ist eingegeben.
Von Regisseur Sergio Corbucci. Kennen viele als Western-Regisseur oder als Regisseur von Terence Hill und Bud Spencer. Gangsterfilm zum Beispiel. Ja, hat er Django zum Beispiel inszeniert.
Der grausame.
Aber der Film, den wir gesehen haben am vergangenen Samstag, das ist ein Gangsterfilm.
Gangster?
Gangster.
Geil.
Ja, so ein Spionage-Gangsterfilm. In der Hauptrolle ist der Jason zu sehen, gespielt von Ty Harden.
Aha.
Eigentlich ist er so ein Gangster, ne? Jemand, der vor der Polizei wegläuft und ja, auf der anderen Seite des Gesetzes steht, wird aber allerdings von so einem Geheimdienst engagiert. Und da kommen so ganz viele Parteien zusammen, denn es geht darum, einen Mikrofilm zu finden, auf dem wichtige Informationen sind. Also Informationen, die einen Staatspush auslösen könnten und das wollen die natürlich verhindern. Der ist halt in so einem Zahn drin. Ja, das ist halt der MacGuffin des Films und da geht es darum, wer den hat und wer nicht und so weiter. Und so spielen sich diese ganzen Seiten gegeneinander aus, aber vor allem natürlich der Jason mit seinem Kumpel Pizza, der natürlich ein Italiener ist, gespielt von Vittorio Caprioli. Das ist so sein Homie, aber dann geht es auch darum, womögliche Geheimagenten oder Doppelagenten aufzudecken. Es ist irgendwie flott nicht sonderlich spannend, also weil viele Sachen klar sind und manche Sachen auch so sehr eindeutig dann nochmal wiederholt werden und drauf angespielt wird, aber die Action ist eigentlich ganz cool und vor allem die Sprüche. Und da ist natürlich mal wieder die Synchro, also ich sag mal so bei solchen Filmen, wenn die halt so eine echt witzige oder sagen wir eine zeitgenössische Synchronisation haben, dann ist das immer ein Garant für Lacher, weil da so witzige Sprüche sind, die halt so anachronistisch sind. Ja, so Sachen, die man heutzutage nicht mehr sagen würde. Das Schlimme ist, dass mein Gehirn natürlich durchs Alter und in Kombination mit Corona leider so löchrig geworden ist, dass ich mir das alles nicht mehr merken kann. Sonst hätte ich hier gerne ein paar Sachen zitiert, aber da waren wirklich wieder Sachen dabei. Natürlich, ne, es ist auch das Bild der Frau damals ein anderes und wie da miteinander umgegangen wird und so weiter. Selbstverständlich. Ein realistischeres, verdienteres. Und was die da so von sich geben, das ist natürlich spaßig, ne? Und so hatten wir natürlich mit diesem Film Spaß, auch wenn ich da so ein bisschen mit der Müdigkeit gekämpft habe. Hab aber, auch wenn ich ab und zu mal die Augen hatte, habe ich immer noch weiter gehört und auch audiomäßig war es halt, wie gesagt, sehr witzig. Also ich habe da nichts verpasst. Und ja, cooler Film, außergewöhnlich, denn ich kannte von Corbucci bisher nur
Django.
Ja, Western, ne, sowas wie Django und so weiter und so fort. Und noch einige andere inszeniert oder eben Bud Spencer und Terence Hill Filme. Natürlich jetzt aus heutiger Sicht und so ist jetzt auch nicht der beste Agenten- oder Actionfilm, aber das war schon lustig, vor allem das auf der Leinwand zu sehen. Und natürlich die Trailer, die am Anfang liefen, die dann immer so auf das Genre, Regisseur und die Darsteller hinweisen.
Mhm.
Auf jeden Fall auch sehr passend und sehr spaßig. Fing schon mal gut an. Also da muss man sagen, ne, Bambuyo, da haben wir schon wirklich andere Sachen gesehen, die dann wirklich so ein bisschen ätzend sind und die sich auch ziehen oder die anstrengend sind. Das machen die auch manchmal gerne, ne? Dass das so alles zu einer Gruppentherapie verkommt. Ja, da muss man dann später einfach mal stundenlang über diese Filme sprechen und das Gesehene verarbeiten und das war einfach lockere Unterhaltung. Da ist man dann auch als Biologe da schon dankbar.
Mhm.
Und vor allem, wenn es dann lustig weitergeht. Zweite Film, auch wieder fantastische Trailer, Filmvorschau, bevor der Film dann anfing. Ein französischer Film aus dem Jahr 1964 von Regisseur Jean Giraud. Ja, das müsst ihr jetzt selbst rausfinden. Sean, also S-C-H-O-H-N, Sean.
Natürlich.
Ja, das ist eine Komödie und in der Hauptrolle ein damals auch schon nicht junger, aber aufstrebender Schauspielkünstler, der damit irgendwie so seinen Durchbruch hatte. Und es gab auch noch 6 Filme. Also insgesamt gibt es 6 Filme. Also da ist eine 6-Talogie draus geworden.
Ah.
Und damals noch nicht so bekannt. Der Film galt als schlechtester Film des Jahres.
Oh, krass.
Bei zahlreichen Kritikern und Journalisten. Zu albern, zu blöd, dumm und so weiter und so fort. Und dieser Typ, der in der Hauptrolle, der war damals schon 50. Also damals schon nicht jung. War aber so ein bisschen sein Durchbruch, beziehungsweise hatte danach Filme gemacht, die viele von uns kennen und lieben und die auch mit den Filmen aufgewachsen sind. Es geht sich um Louis de Funès.
Ah.
Der spielt hier einen französischen Polizist in Saint-Tropez.
Ich glaube, ich muss mir die Brille putzen. Ein Gendarme.
Ah.
Ja, mit einem sehr eingängigen Song, den danach auch alle dann natürlich fröhlich vor sich hingesungen haben. Und die Handlung, das finde ich nämlich interessant immer, wenn man so ältere Filme guckt. Ihr wisst, ne, ich sag's ja immer, ne, Filme sind nicht alt, wenn man sie noch nicht gesehen hat. Aber ein Film aus dem Jahr 1967 und die Handlung aus Hot Fuzz, ja, von Edgar Wright, die bedient sich da sehr ausgiebig dran. Denn es ist so, dass der Louis de Funès, der spielt hier einen Polizisten, Hauptmann irgendwie so in der Art, der halt sehr eifrig ist. Der schnappt sie alle Verbrecher, die Hühnerdiebe und jeder, der irgendwie, weiß es nicht, 2 Sekunden Sekunden im Parkverbot steht, ne, wird direkt aufgeschrieben und dies, das. Ein überkorrekter Polizist in so einem kleinen Dörfchen und der wird dann irgendwann versetzt nach Saint-Tropez. Und Saint-Tropez ist alles so ein bisschen lockerer, ne, alles ein bisschen chilliger. Ne, die sind auch nicht die hellsten Kerzen auf der Torte da, die ganzen Polizisten und so weiter. Und er kommt da so als aufstrebender Polizist, der, ne, so seinen Stil da weiter durchbringen will, was den Vorgesetzten natürlich auch so ein bisschen irritiert bzw. stört, weil er dann direkt wittert, sag mal, sie wollen ja meinen Job haben hier oder was? Naja, und dann so die typische Gesichtskirmes von Louis de Funès, verbunden mit ein bisschen Slapstick natürlich. Er spielt ja mit dem ganzen Körper, damals schon. Und er kommt halt mit seiner jungen Tochter dahin. Die Tochter wird von allen angebaggert und die Nebenhandlung, dass sie halt sich so emanzipieren möchte von ihrem Vater, ne, so aus dem Schatten da treten möchte, möchte ihr eigenes Ding machen und mit den Jugendlichen, den jungen Erwachsenen da rumhängen und auch so ein bisschen die neueste Mode anziehen. Der Vater ist aber super konservativ, ne, und sagt so, nein, das ist ja fast gar nichts an Stoff, das kannst du nicht anziehen und so weiter und so fort. Und was ich nicht ganz verstanden habe, ist, wie alt diese Tochter denn sein soll. Denn so wie sie durch die Gegend hüpft und so wie der Vater halt über sie bestimmt, kann ja eigentlich nicht viel älter als 15, 16 sein. Körperlich würde ich die Dame aber auf mindestens 20 schätzen zu dem Zeitpunkt. Und so wie die Leute da auch ihr hinterher pfeifen und die angrabbeln und so weiter und so fort, wäre das bei einer 15-Jährigen auch damals schon durchaus problematisch. Mhm. Naja, es ist auf jeden Fall ein sehr alberner Film, aber eben auch mit der deutschen Synchro natürlich super lustig, weil die Sprüche, ne, uns kommt ein Spruch nach dem anderen. Louis de Funès spricht super schnell, die Synchronstimme spricht noch schneller.
Wo bin ich denn hier? Aber für ein nacktes Hütchen mit so reizvoller Blässe oder den Zwicki-Zwacker-Hummer à la Roskopf, da braucht man was Zartes, ihr Idioten.
Ein dummer Spruch nach dem anderen. Die wollen so ein bisschen, das ist so die Hauptaufgabe, die sie da haben, sind irgendwie die Nudisten überführen, weil da gibt es wohl einen Strand, da treffen sich die Nudisten. Da das aber natürlich ein Film ist, der an ein jüngeres Publikum gerichtet ist, sehen wir natürlich die Leute nicht nackt. Ja. Also beziehungsweise alles verdeckt mit irgendwie, ne, Knie davor und so sowas halt, ne, oder ein Busch davor und keine Ahnung. Und die haben immer so einen Speer, das heißt, wenn der Louis de Funès mit seinen Mitarbeitenden, die halt noch dümmer sind als er, ankommt, dann sagt immer einer Bescheid und dann kommen die da hin und dann sind alle angezogen. Und dann sagen die, na, nein, oh, doch, oh, Masallah und so, ne? Das Problem ist, dieser Gag, also der wird halt so 10-mal gespielt. Ja. So hintereinander. Das ist natürlich dann auch
übertrieben.
Das ist schon redundant, das ist repetitiv. Den Titel da, schlechteste Film des Jahres, den würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt unterschreiben. Wir hatten natürlich unseren Spaß, aber es ist jetzt auch keine grandiose Komödie. Nicht sonderlich zitierwürdig, aber natürlich interessant, mal so die ganz frühen Rollen von ihm zu sehen, beziehungsweise hat das ja noch 5 weitere Teile nach sich gezogen und Louis de Funès natürlich danach, ja, ein Star geworden.
Ne? Ja, auch zu Recht. Also zumindest, woran ich mich ja erinnere, und ich fand auch seine Synchronstimme, fand ich großartig. Und ich hatte auch vor gar nicht allzu langer Zeit mal überlegt, die Collection zu holen, ne, so mit seinen bekanntesten. Doch. Doch, ja, genau. Aber ich war noch ein wenig abgeschreckt vom Preis, deshalb werde ich vielleicht bei Black Friday zuschlagen.
Also, zusammenfassend gesagt, das war ein ziemlich gutes Bujo-Programm. Mhm. Also beide Filme, ich glaube, nicht viel länger als 90 Minuten jeweils. Und die gingen gut durch, ne? Also einfach leichte Unterhaltung. Und dann konnte man danach viel quatschen, ne? Wie gesagt, mit dem Alessandro, mit dem Alvin und natürlich den ganzen anderen Kollegen, die auch sonst immer dabei sind. Und das war schon natürlich wie immer ein Tag, der sich gelohnt hat. Kann ich nur empfehlen.
Tage, die sich lohnen, kannst du empfehlen.
Ja, das Bujo kann ich empfehlen.
Ach so.
Dann erlebt man Tage, die sich lohnen.
Ach so.
Bujo ist immer wie ein Tag Urlaub mindestens.
Ich verstehe. Was ich nicht empfehlen kann, ist leider der nächste Film. Ein Film, der aktuell bei Netflix läuft, gute Bewertungen gekriegt hat.
Das ist ja schon mal eine teuflische Kombi.
Bitte?
Ja, Netflix-Film, der gute Bewertungen hat. Das ist schon eine Red Flag, wie man auf Deutsch sagt. Wäre das schon.
Das stimmt tatsächlich. Ich muss aber sagen, ich glaube nicht, dass das ein Netflix-Film ist. Der hatte auf jeden Fall einen offiziellen Kinostart, ist aber relativ gut weggekommen und hat auch einen namhaften Cast. Also ich kann mal kurz so die bekanntesten, sag ich mal, durchgehen.
Ah, doch, den habe ich mir sogar auf die Liste gepackt. Ja. Die Laufzeit, die hatte dafür mal gesorgt. Ja, weil da war zu spät. Da haben wir gesagt, naja, da pennen wir eh bei ein. Hm. Haben wir das nicht geguckt. Aber ja, ein paar interessante Namen, ne, am Start.
Auf jeden Fall, Benicio del Toro, tatsächlich in der Hauptrolle, neben Justin Timberlake, der ja auch schon eigentlich irgendwo die zweite Hauptrolle gibt, Alicia Silverstone und noch so ein paar Leute, die man zumindest schon mal gesehen hat.
Michael Pitt, bitte nicht vergessen, hier aus Boardwalk Empire.
Ich sag ja, gesehen hat.
Ja, und Funny Games US-Version. Ne?
Genau. Der spielt ja auch eine ganz zwielichtige Person.
Das kann er.
Hat mir auf jeden Fall auch gut in dieser Figur gefallen. Und ich muss sagen, letztlich castmäßig fand ich den recht überzeugend. Del Toro, finde ich, hat eh immer eine coole Ausstrahlung. Der spielt hier so einen, ja, wie so ein Polizist à la Falling Down, der zwar nicht direkt kurz vorm Ruhestand steht, aber der halt auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat und eigentlich schon über dem Ganzen drüber steht und eigentlich nur eine Ehrung braucht, um abzusegnen.
Da würdest du sagen, er ist zu alt für den Scheiß?
Nee, gar nicht.
Nein, du weißt, ein Polizist kurz vorm Ruhestand.
Ja, ja, natürlich. Lethal Weapon. Aber man merkt ihm das Alter, finde ich, eigentlich auch nicht an. Der sieht immer noch knackig aus. Wohingegen Justin Timberlake schon ein bisschen vom Äußeren her gelitten hat.
Ja, baut er ab. Das liegt vielleicht an den Britney-Jahren.
Ja, wahrscheinlich.
Das kann sein. Oh, Dominic Lombardozzi spielt auch mit aus The Wire.
Ja, das ist dieser Fettsack, ne?
Weiß nicht, ist der fett? Der hat so eine Glatze auf jeden Fall.
Ja, gut, nicht fett, aber der ist schon was Körperlicherer. Nee, das ist hier ein Kollege von ihm tatsächlich. Also Kollege von Benicio del Toro. Beziehungsweise Tom Nichols, wenn es interessiert. Aber entscheidend ist, der Anfang gibt nicht viel her. Wir haben einen Mord. Wir haben Justin Timberlake, der spielt hier einen neureichen, auf jeden Fall einen reichen Typen, dessen Frau, Freundin, man weiß es nicht so genau, wird bei seiner Ankunft von ihm tot aufgefunden. Und dann geht es darum, den Mörder zu ermitteln. Ja, ist also ein Crime-Thriller.
Ein guter alter Krimi.
Genau.
In Deutschland seit. Jetzt weiß ich auch, ich habe mal gerade nachgeschaut, Justin Timberlake, jetzt weiß ich, warum du meinst, dass der so abgehalftert aussieht. Der ist auch älter als du sogar, ne? Sehe ich gerade. Krass. So ein Jahr älter.
Danke. Du bist auch nicht viel jünger.
Also entscheidend jünger als du auf jeden Fall.
Lass es dir auf deinen Grabstein meißeln. Ja, und wir sehen im Prinzip eine Ermittlungsarbeit. Wir haben drei Verdächtige, einen Zwielichten, der hier von dem Michael Pitt gespielt wird. Dann haben wir den Justin Timberlake, also quasi den Ehemann oder den Freund. Und dann haben wir noch den Ex-Mann, keine Ahnung mehr, von wem der gespielt wird. So, und zwischen den dreien schwankt das halt, beziehungsweise alle drei sind halt im Fahnenschein der Ermittlungen. Es kommen halt immer wieder neue Dinge zutage, weil wir vor allem halt auch den Hintergrund erfahren, weil wir durchdringen dann die ganze Geschichte mit den Ermittlungen der Detectives, die auch so ein bisschen familiär hier gezeigt werden, ne? Also wie so eine große Community, was so ein bisschen dann vielleicht auch die Verstrickungen und das, was letztlich dann so aufgedeckt wird, irgendwie noch so ein bisschen potenzieren sollen. Aber vor allem, was die Auflösung angeht, holt er halt wirklich keinen hinterm Ofen hervor. War jetzt nicht unbedingt etwas, was ich so von Anfang an gerochen habe, aber irgendwann war es dann klar, beziehungsweise ist ein sehr beliebtes Motiv, was man in solchen Crime-Thrillern halt häufig vorgeworfen kriegt. Er geht halt letztlich relativ bekannte Wege. Ich muss sagen, es ist relativ lange auch nicht viel passiert. Ich hatte ja dieses Jahr einen Crime-Thriller besprochen, der es mir relativ angetan hatte, wo ich auch so mit Vergleichen zu Prisoners kam. Auch jetzt nicht thematisch, aber so zumindest so vom Stil, von der Inszenierung, von der Atmosphäre. Ich komme jetzt gerade nicht mehr auf den Titel, aber der hier hat mich leider gar nicht daran erinnert, weil ich fand, der sah cool aus, der war cool inszeniert, aber der hat es irgendwie nicht geschafft, mich da wirklich irgendwie reinzuholen, und das hat mich irgendwie alles relativ kalt gelassen. Am Schluss hat er die Spannungsschraube nochmal anziehen können, weil er dann irgendwie auch mal was erzählt hat, aber der ist für mich relativ lange auf der Stelle getreten und hat nichts dramaturgisch Dienliches erzählt.
Hast du eigentlich einen Titel gesagt?
Reptile, hast recht, habe ich nicht.
Mir gerade ein, weil ich dachte nämlich, das wäre eine Dokumentation über den Rapper Reptile, aber...
Ich wollte eigentlich auch die ganze Zeit einen Scherz darüber machen, weil mir hat der Reptile einfach gefehlt.
Oh, das ist stark. Ja. Das ist sehr gut. Ja. War Anfang, Mittelteil oder kein Reptile?
Genau, richtig. Ja, ich könnte auch Grant Singer in den Raum werfen, aber da wird es kein Echo geben, weil ich von dem noch nichts gehört habe. Ja, was soll ich sagen? Über weite Strecken irgendwie sehr belanglos, auch wenn er cool inszeniert war und cool gespielt war. Alicia Silverstone hat, auch wenn sie hier keine wichtige Rolle spielt, zumindest nicht genervt oder ist nicht negativ aufgefallen, was bei den letzten Filmen so in der Regel der Fall war. Ja, aber ansonsten, abgesehen davon, dass er gut besetzt ist, gut gespielt ist, gut gefilmt ist, ist er halt eigentlich nicht dramaturgisch gut erzählt. Das hat er nur im letzten Drittel irgendwie nochmal geschafft, so ein bisschen in die richtige Richtung zu bringen. Aber dadurch, dass das Ende dann irgendwie so altbacken war, hat man auch schon 100.000 Mal gesehen, war es für mich irgendwie, ja, keine Verschwendung, aber 134 Minuten hätte man auch kurzweiliger erzählen können. Irgendwie interessanter und spannender, weil beim Thriller, finde ich, ist irgendwie Spannung schon so mit das Wichtigste. Und das hat der hier nicht geschafft, wirklich zu generieren. Da war war ich tatsächlich ein wenig enttäuscht und muss leider attestieren, so geil war der nicht.
Ja, schade. Ich hatte irgendwie schon so ein bisschen Bedenken, als ich den da gesehen hatte. Hab mich noch nicht rangetraut. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob ich diese über die fast 2,5 Stunden da investieren möchte oder nicht.
Ja, das würde ich nicht empfehlen, weil auch der Actionanteil ist relativ niedrig. Es gibt dann noch ein kurzes Kapitel, in dem er seine Waffe abgeben muss, weil etwas vorgefallen ist. Aber auch das, manchmal fragt man sich tatsächlich. Oder man hat teilweise sogar leichte Schwierigkeiten, bestimmte Dinge nachzuvollziehen, weil die teilweise nicht nachvollziehbar sind. Oder man muss sich da was zusammenreimen. Ja, wie gesagt, also habe ich mich mit schwer getan. Fand ich jetzt nicht so geil und schade, weil ich immer weniger in Netflix reingucke und immer wieder enttäuscht werde. Hätte ich halt gern mal wieder irgendwas, was einen dann wirklich vom Hocker haut.
Keine Empfehlung. Also.
Nee, tatsächlich nicht.
Na dann.
Was aber eine Empfehlung ist, ist Student Buddies, den ich zu Hause geschaut habe. Den hatte ich ja letzte Woche angekündigt, dass ich den mal kurz besprechen werde, weil das ein Slasher ist, der endlich in meiner Sammlung gelandet ist. Und zwar ein Slasher aus der 88 Film Slasher Classic Collection. Nee, nicht Classic. Vielleicht doch Classic. Aber auf jeden Fall aus der Slasher Collection von 88 Films. Wobei das Ganze hier ja eine Parodie ist. Eine schwarze Komödie auf den Slasher-Film, der, ne, wie das dann später vor allem dann so Sachen wie Scream gemacht haben, vor allem eher Scary Movie tatsächlich, die Konventionen genommen hat und ad absurdum geführt hat. Student Buddies, diesmal habe ich den Titel gesagt, und zwar schon mehrfach, von 1981, also quasi in der Hochphase, ist eigentlich sogar noch die Anfangsphase, aber schon in gewisser Form so die Hochphase des Slashers, von einem Regieduo, Mike Rose und Michael Ritchie. Und die haben bis auf eine kleine Sache, die mich wirklich genervt hat, eine wunderbare Parodie auf dieses Genre geliefert. Kurz vorweg, das, was mich genervt hat, war, wie sie die Point of View genutzt haben, um uns quasi, ja nicht die ganze Filmlaufzeit, aber jedes Mal, wenn man halt die Sicht des Killers gesehen hat, uns mit seinen Geräuschen zu nerven. Ne? Also das laute Atmen und vor allem, er hat dann auch ständig ein bisschen so erklärt, was er gerade sieht. Ne? So von wegen, wenn er im Lockerroom ist, ach, wie er es denn liebt, Frauen beim Umkleiden zu bestaunen etc. pp. Und dabei halt die ganze Zeit immer ja laut geatmet hat. Das hat auf Dauer hat das echt genervt. So am Anfang war das ganz nett, aber irgendwann war es nur noch penetrant und nervig. Ne? Aber letztlich nimmt er halt das Slasher-Genre. Wir sind hier an der Highschool. Wir haben einen Killer, der sich an den Highschool-Studenten bedient und dahin rafft. Und dann haben wir die Metaebene beziehungsweise das Gimmick, dass dann auch immer wieder alles erklärt wird. Hinweise werden der Lächerlichkeit preisgegeben. Tatverdächtige etc. pp. Damit wird gespielt. Und hinzu kommen dann natürlich einige sehr interessante Kills. Blutig ist er nicht. Ich glaube, der hatte ein 50er-Rating in England. Die haben ja nochmal eine etwas andere Altersregelung.
Ja.
Bei denen ist ja in der Regel auch Nudity nochmal ein Ticken schlimmer sogar. Aber da macht der Film sich selber so ein bisschen lustig drüber, weil mittendrin erklärt er dann auch nochmal das R-Rating. Achso, gut, ich meine, es ist ein amerikanischer Film, deshalb bin ich jetzt beim R-Rating, aber es ist ja eine britische Scheibe, deshalb war ich bei deren Rating.
Das ist 15, oder was?
Genau. Ich weiß nicht, ob er ein R-Rating gekriegt hat. Ich glaube nicht, weil sie sich... Obwohl, doch, er hat ein R-Rating gekriegt.
Wahrscheinlich, wenn man Bubis sieht oder so. Ja.
Nee, das sieht man eben nicht. Darüber macht er sich nämlich lustig mitten im Film, weil er da erklärt, was beim R-Rating sein müsste. Ne, Bubis, Sexszenen, ausufernde Gewalt, bla bla bla. Dann sagt er, ja, sorry, haben wir nicht und fuck it. Und allein durch dieses Fuck haben sie dann wahrscheinlich ein R-Rating mit erhalten.
Nee, eins reicht nicht. Ich glaube, sobald du 2-3 Mal irgendwas mit Fuck sagst. Ich glaube, einen Fuck hast du frei bei PG-13.
Okay. Ja gut, aber letztlich haben sie sich darüber lustig gemacht, dass so ein Wort, auch wenn es nur ein paar Mal benutzt wird, zu einem R-Rating führen kann. Fand ich sehr lustig. Auflösung natürlich auch sehr in Slasher-Manier. Der hat wirklich hervorragend die ganzen Slasher-Tropes abgearbeitet und sich darüber lustig gemacht. Ich kann da Beispiele aufzählen, aber ich finde, das ist schön, sowas selbst dann zu entdecken, weil er sich halt wirklich über alles und jeden darin lustig macht. Ne? Kleines Beispiel, er fängt an quasi wie Halloween und arbeitet dann verschiedene Feiertage ab, ne? So wie wir ja selber auch schon jedes Jahr feststellen, dass kein Feiertag ausgelassen wird, um einen Horrorfilm daraus zu machen. machen. Und so wird sogar noch nicht mal Jamie Lee Curtis Geburtstag hier ausgelassen, um genannt zu werden, als ein Tag, an dem es sich lohnt, jemanden zu töten.
Oha, also Referenzkino.
Ja, das auf jeden Fall. Und wenn man dann halt auch noch so coole Sachen sieht, wie das mit einer Büroklammer jemand Pinhead-mäßig getötet wird.
Das kann doch eigentlich nur John Wick, ne?
Das stimmt.
Ach, jetzt mit einem Bleistift. Egal.
Nee, das kann auch Jim Carrey in Saturday Night Live, von daher. But you look like Hellraiser! Finde ich auch lustig, wie er letztlich das aufzeigt, was vor allem dann auch in den 2000ern die Slasher-Filme immer wieder geliefert haben. So eine Abfolge von Szenenabläufen, sage ich jetzt mal. Unter anderem, weil das war damals noch nicht so berühmt. Also kann ich mich zumindest an bei den wenigsten dran erinnern. Dieses ausufernde Zelebrieren der eigentlichen Verluste durch enorm lange Friedhofsszenen, beziehungsweise Begräbnisszenen, Beerdigungsszenen. Weil das hat ja wirklich jeder 2000er-Slasher. Egal welcher Teil, in welchem Film. Ja. Jeder Final Destination, jeder I Know What You Did Last Summer und so weiter und so fort. Da hast du immer eine scheiß Friedhofsszene.
Mindestens eine, ja.
Ja, genau. Und hier schon, obwohl sie damals noch nicht direkt zum Slasher-Genre gehörten, aufs Korn genommen, fand ich halt lustig, weil sie das damit dann sozusagen schon vorausschauend vorweggenommen haben. Kann ich absolut empfehlen. Macht eine Menge Spaß. Gut, man muss halt dieses Stöhnen irgendwie ausschalten, aber auch die ganzen Figuren, ne, vom sexistischen Highschool-Director über den perversen, ekligen
Porno-Peter.
Wie bitte?
Perversen Peter.
Ja, genau. Nee, Hausmeister und dann noch einen, ja, so ein bisschen wie so einen posttraumatischen, also so Vietnam-posttraumatischen russischen Lehrer. Klang gerade komisch, ist auch so. Aber es waren auf jeden Fall ein paar sehr weirde Figuren. Ja, hat dann am Schluss auch nochmal eine nette Pointe, die dann auch wieder was vorwegnimmt, was dann später viele Filme auch in diesem Genre gebracht haben. Das will ich jetzt aber nicht spoilern, sondern ich will dazu ermutigen, diesen Film zu sehen. Ich hatte auch immer davon gehört, habe es aber nie geschafft, mir den mal anzuschauen und bin froh, den jetzt endlich nachgeholt zu haben und in meiner Sammlung zu wissen.
Dann lass uns doch mal, bevor wir zum Patreon-Pick kommen, so ein bisschen Thanksgiving feiern.
Gerne doch. Hast du einen Truthahn mitgebracht?
Ja, mehr als einen. Ich habe vor einem halben Jahr oder so, habe ich schon mal so ein bisschen recherchiert, so was gibt es denn eigentlich an Thanksgiving-Filmen, Slashern irgendwie so. Mhm. Denn ich kannte bis dato eigentlich nur Blood Rage und es gibt, glaube ich, noch einen Slasher, der Thanksgiving heißt, der nicht von Eli Roth ist und gut, der kam jetzt gerade raus. Dann mal so ein bisschen geguckt im Internet, was denn da so gibt und dann bin ich über Thanksgiving gestolpert.
Yeah.
Und das ist so ein, ja, wahnwitziges, verrücktes Independent-Indie- Projekt, das Jordan Downey und Kevin Stewart zusammen umgesetzt haben.
Robert Downey Jr.?
Ja, yeah, das ist der Sohn von Robert Downey Jr., ist der Jordan Downey Senior. Mhm. Nein, natürlich nicht. Auf jeden Fall, der Jordan Downey hat Regie geführt, aber der zusammen mit dem Kevin Stewart haben die einen, ja, sehr günstig produzierten, in 11 Tagen runtergedrehten Slasher auf die Beine gestellt.
Das heißt billig, nicht günstig.
Ja, der ja eine Hommage ist an diese ganzen Slasher, wie wir sie hier fast wöchentlich besprechen, empfehlen oder davon abraten. Und der nimmt sich zu keiner Sekunde ernst und hat absolute Trauma-Vibes. Und das ist Thanksgiving, da habe ich mir die Box geholt, denn es gibt Thanksgiving und Thanksgiving 3. Du hast zumindest Thanksgiving gesehen?
Korrekt.
Diese Box ist super, das ist einfach so ein Pappschuber, ne?
Ja.
Und da wird schon sich entschuldigt mit so einem riesen Warnlabel, dass es Thanksgiving 2 nicht gibt. Es gibt nur noch eine Kopie davon weltweit und bla 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 bla. Das Design der DVDs sieht auch wirklich Troma-mäßig aus.
Okay.
Und bei dem ersten Teil steht auch vorne ganz groß Warning Boobs in the First Second drauf.
Das ist sowas von richtig.
Ja, und bei Thanksgiving 3 steht Warning Boobs in the First Second again. Und das stimmt auch, natürlich.
Ja, cool.
Sind auch die gleichen übrigens.
Ernsthaft? Also die gleiche Szene auch noch, oder was?
Nein, es ist die gleiche Darstellerin.
Ah, okay.
Es ist nämlich Wanderlust. Stand in Credits, habe ich mal geguckt, ist natürlich eine Pornodarstellerin. Oder war eine, ich weiß es nicht.
Was auch sonst.
Ja.
Dann war sie wahrscheinlich sogar die teuerste Darstellerin hier.
Das kann sein, denn in Thanksgiving 3 wird die, glaube ich, schon, ist sie im Billing auf Platz 3 oder 4 oder so. Wird schon sehr weit oben genannt.
Okay.
Aber wir bleiben erstmal bei Thanksgiving. Fängt nämlich mit ihren Hupen an. Sie ist quasi, also das spielt 1621, der Prolog. Da ist sie so ein von wer ist denn, Gründerfahrt, von so ein Gründer.
Gründerväter?
Ja, also die Gründertochter.
Achso. Wespe.
Und die wird von einem Truthahn, der Turkey genannt wird später, gejagt und mit einer Axt umgebracht. Und dieser Truthahn, der kommt alle 505 Jahre wieder. Das ist halt so eine Folklore-Geschichte. Keine Ahnung, so eine blöde Horrorgeschichte, die sich dann eben in der Jetztzeit so ein paar Jugendliche erzählen, denn die müssen aus irgendeinem Grund, ich habe es gar nicht mehr genau, weiß ich gar nicht mehr, warum müssen die draußen campen? Ja. Also so dieser Standard, ne? Jugendliche campen irgendwo und dann kommt auf einmal der Killer vorbei. Und die Sache hier ist, der Killer ist halt dieser Truthahn.
Genau.
Und der ist ein richtig fieser Motherfucker, der die ganze Zeit die Leute beleidigt aufs Übelste. Ja. Die ganze Zeit nur rumschreit, Vulgäres von sich gibt und die Leute dann auch noch zerhackt. Wie ich finde, auf eine sehr unterhaltsame und lustige Art und Weise.
Aha.
Du nicht?
Ja, es geht. Aber darf ich mal eine Frage stellen?
Ja, bitte.
Ich habe das mit dem Native American nicht ganz verstanden. Mit dem Schamanen. Der ist nicht im Truthahn, sondern der Truthahn ist derjenige, der den getötet hat? Also der im Truthahn ist einer der Pilgrims?
Ja, das weiß ich auch nicht mehr so genau.
Okay, weil wenn der Truthahn stellvertretend für den Native American steht, dann wäre das ja schon wieder ungünstig.
Da wird es zu politisch, meinst du?
Ja, das sowieso.
Ja, aber zumindest macht er das, was ich ja mir für Eli Roth's Thanksgiving gewünscht habe. Er greift es mal so ein bisschen auf. Aber eigentlich hat das nicht wirklich was damit zu tun, diese Thematik. Man hat das einfach nur, die hatten die Idee, dass der Truthahn Amok läuft und das haben sie dann irgendwie innerhalb von ein paar Tagen verfilmt.
Ja, aber zumindest hatten sie den politischen Hintergrund mit dem Schamanen. Das hat ja der Eli Roth nicht ansatzweise irgendwie mit eingebracht.
Genau, da ging es nur um Black Friday und so.
Genau.
Ja, immerhin. Das Gute ist, der Film geht unter 70 Minuten. Ich glaube 66 Minuten oder so.
Zum Glück, sonst hätte ich ihn gar nicht mehr gucken können. Ich habe nämlich erst Sonntag spät gemerkt, dass ich den vergessen habe zu gucken.
Ja, deswegen hast du den dritten Teil auch nicht gesehen.
Korrekt.
Ja, das ist schade. Ja, ich habe das ja schon sehr weitläufig geplant. Aber gut, kann sein. Manchmal hat man keine Zeit oder vergisst das. Ist ja nicht schlimm.
Mhm.
Ich hatte überraschend Spaß mit dem Ding, weil ich dachte, das wird jetzt wirklich so absoluter Rotz. Aber der Film weiß ja, dass er halt
Rotz ist.
Doof ist, ja. Und was mir aber wirklich gut gefällt, ist halt dieser Truthahn, der Turkey. Die wollten auch irgendwie, haben die überlegt, dem einen coolen Namen zu geben, aber die sind auf nichts gekommen und dann haben die irgendwann den einfach Turkey genannt. Und das, ich finde es halt lustig, wie der die ganze Zeit halt rumpöbelt. Und es gibt halt noch ein paar nette Splatter-Szenen. Ich sag nur Gobble Gobble Motherfucker, das ist so ein bisschen seine Catchphrase, auch wenn das jetzt nicht so häufig vorkommt. Aber wenn er dann dadurch, Billy ist es glaube ich, ne, wenn er dadurch Billy durchstößt, ja. Bester Alien-Manier und so, ja. Und dann gibt's eine riesen traurige Szene, weil Billy ja gestorben ist und so weiter.
Ah ja,
und so
hier fort. Die Bro-Scene,
ja.
Ja, die war herrlich, peinlich.
Ja, ich fand's witzig.
Hand in Hand.
Ja, es ist ja eigentlich noch unter Troma, ne, Niveau.
Total.
Das sind ja wirklich einfach irgendwelche Studenten waren das ja zu dem Zeitpunkt oder Schüler. Ich glaube, das hat ein paar tausend Dollar maximal gekostet.
$3,500 habe ich gelesen.
Siehste?
Das heißt ein Monatsgehalt.
Ja, ungefähr. Ja, ich fand das sehr spaßig und ich kannte den halt vorher noch nicht. Ich habe mir dann hier diese schöne Box besorgt und ich finde, ja, so aus diesem, ja, Trash-Ding, also ganz ehrlich, da habe ich schon langweiligere Slasher gesehen, die mehr Budget hatten. Das wussten die auch und deswegen haben die mit 66 Minuten da gerockt. Du bist eher nicht so angetan.
Ach, ich habe andere Qualitäten hier entdecken können und zwar in den Sprüchen.
Hä? Da habe ich doch die ganze Zeit gesagt, wie geil das ist, dass der da... Oder meinst du die Puns, die von sich geben, die anderen?
Genau.
Aha, okay.
Eine Abwandlung von irgendwelchen Sprüchen. Wann sagt er mal, I got book? Okay, genau, also weil er ein Buch hat, dass er gegen den Turkey einsetzen kann. Aber vor allem so Sachen, wenn er dann auf einmal eine Frau vögelt und im Nachhinein sagt, you just got stuffed. Sowas kriegt mich.
Das ist doch eine großartige Szene. Da bumsen zwei und dann kommt Turkey, tötet den Typen und bumst dann die Frau.
Genau.
Also das sieht man so in Filmen im Kino normal auch nicht. Also klar, muss man irgendwie auch den Sinn für Humor mitbringen, aber also halt Pechschwarzen und halt diesen Troma-Humor und ich finde das aber witzig.
Ja, deshalb habe ich das ja angeführt. Das war ja eine lustige Szene. Oder wenn er der Vater von dem Mädel,
Sheriff,
ja genau, die Haut vom Kopf, also ne, skalpiert und dann selber den Skalp trägt und seine Tochter halt verarscht und...
Moment, also der Turkey... Der Turkey zieht dem Vater das Gesicht ab, so Leatherface-mäßig, und zieht das dann auf sein Truthahn-Gesicht.
Genau, und die Tochter sagt dann zu ihm so von wegen, oh Daddy, you look so different. Und dann nimmt er den Hut ab, also der Türke nimmt den Hut ab und dann sieht man halt nur das Gesicht. Oh, you just got shaved oder irgendwie sowas.
Ja, die ist halt super dumm.
Ja.
Und rafft nicht mal das und das ist halt,
herrlich.
Das kommt halt sehr gut.
Ja, also er hat auf jeden Fall ein paar Situationen, ein paar Sprüche, ein paar coole Einfälle. Vorfälle,
ja,
die darüber hinwegsehen lassen, dass es keine Dramaturgie gibt, dass es keine guten Schauspieler gibt und so weiter und so fort. Aber das haben wir ja auch schon quasi gesagt.
Das wussten die auch alle, ne? Der Film ist aus dem Jahr 2009 und hat dann so ein kleines Cult-Following, wie man auf Deutsch sagt, nach sich gezogen. Also das wurde irgendwie so zum Kultfilm, weil er auch in irgendeiner Episode von, habe ich vergessen, das hieß, auf jeden Fall, erstmal haben sie die DVD, glaube ich, selbst nur verkauft, irgendwie bei Amazon oder so, und haben dann irgendwie so 1000 Kopien vertickt, aber dann irgendwann kam das halt so, wurde so ein bisschen bekannter, ja, dann halt so ein Kultding, zumindest in den USA. Ich weiß gar nicht, wie bekannt der hier in Deutschland ist. An mich wurde das halt noch nicht so rangetragen. Ja. Deswegen geben wir den euch mal jetzt so mit. Ich finde das wirklich empfehlenswert, also wirklich so für 66 Minuten. Das ist das Schöne, der Film weiß auch dann wirklich, wann Schluss ist.
Macht dann Schluss.
Tritt das dann nicht zu weit aus und da kann man dann immer noch lachen und das trägt dann so zur Kurzweile bei.
Aber sagst du uns denn noch, was den zweiten Teil oder dritten Teil so sehenswert macht?
Ganz am Ende gibt's eine Schrifttafel, da steht drauf, Thanksgiving will return in space oder sowas in der Art. Das war eigentlich nur als Gag gedacht, aber dann haben die so eine Crowdfunding-Kampagne gemacht. Und dann sollte Thanksgiving Sequel kommen und im Jahr 2012 kam dann tatsächlich Thanksgiving 3. Und alle so, hä, was ist denn mit dem zweiten? Ja, und das ist halt der Gag. Thanksgiving 3, das ist also Teil der Handlung, dass es Thanksgiving 2 gibt und der spielt halt im Weltraum. Das sind auch die Hupen, die man am Anfang sieht, sind von so einer Astronautin, eben von Wanda Lust gespielt. Mhm. Die ist in so einem Raumanzug, aber die Brüste sind ausgespart.
Okay.
Das ist super sinnvoll, halt. Und man sieht am Anfang so ein bisschen da in Space. Mhm. Und dann ist es aber so, dass irgendwie alle Kopien von Thanksgiving 2 zerstört wurden, bis auf eine. Und der Turkey, den sieht man dann zu Hause mit seiner Frau, so Sitcom-mäßig, der sagt dann, das ist alles mit Puppen gemacht, und sagt dann so, dass das total scheiße findet, und will halt auf jeden Fall diesen zweiten Teil finden. Mhm. Und der dritte Teil, also der zweite Teil eigentlich, ne, dieser Film, der ist halt sehr merkwürdig. Die haben halt, ne, gesagt, der erste hast du gesagt, ne, so 3.500, 4.000 $. Und der hier hat jetzt über $100.000 an Budget zusammenbekommen, über Crowdfunding.
Sieht man das?
Ja, schon, weil die halt viel, so, die haben so Sets gebaut und halt sehr viel mit Puppen gemacht.
Okay.
Es gibt halt nicht nur den Turkey, wie gesagt, am Anfang diese Sitcom-Szene, die haben dann wirklich so eine Wohnung für den gebaut und wie er dann da mit seiner Frau und so am Start ist. Dann gibt es noch so Figuren wie Rhonda, das ist so ein Wurm. Aha. Und der bringt die ganze Zeit so Wurmwortspiele, also Wormpuns. Es gibt noch einen Roboter, bei dem Rhonda die ganze Zeit drauf sitzt. Dann gibt es Yomi oder so. Das ist dann auch so eine Puppe, sieht aus wie Sesamstraße, Muppets und so weiter. Und da haben die sehr, sehr viel mitgemacht. Also dann gibt es auch irgendwann diese DVD von Thanksgiving 2 und die ist auch nochmal, also das Cover ist irgendwie lebendig mit so einem Mini-Turkey drauf. Aha. Das ist dann auch nochmal ein Charakter. Also es gibt halt sehr, sehr viele Figuren und der lebt halt nur von seinen durchgepeitschten Ideen. Ja. Und ist mit 100 Minuten leider dafür zu lang. Das ist schon sehr, sehr abgefahren, weil diese Yomi verliert am Anfang irgendwie, nicht Gewissen, aber so ihre Gedanken und die werden auch so personifiziert mit so einer Puppe. Also es ist sehr, sehr wirr, aber so ist der Film auch. Und dann labern die halt super viel zwischendurch und es gibt halt auch dann mal wieder so ein bisschen Splatter, aber leider nicht so viel, wie ich mir gewünscht habe. Ja. Also es erinnert ein bisschen am Anfang so an Meet the Feebles, weil du halt diese ganzen Figuren hast und du hast dann, glaube ich, nur eine menschliche Figur,
ja,
der hat so hier Gründerväter-Sachen nachgespielt, deswegen läuft er auch die ganze Zeit mit so einer Perücke rum und der geht dann mit Yomi so eine Freundschaft ein und irgendwie will er dann halt da auch die Welt retten, keine Ahnung. Auf jeden Fall kommt irgendwann Turkey vorbei und es gibt dann auch natürlich wieder zahlreiche Anspielungen an andere Horrorfilme, die wir alle kennen, ne, mit so Dutch Angels und so weiter, also ist alles so ein bisschen Sam Raimi-mäßig und dann, wenn er quasi wiederbelebt wird von, oder sich selbst wiederbelebt und hatte noch so Lakaien, das sind dann so Skelett-Truthähne, die vergessen aber seinen Pimmel. Das heißt, der Turkey hat keinen Pimmel. Der hat eigentlich einen ziemlich langen, großen Pimmel.
Okay.
Und dann vergessen die den. Und dann holt er sich eine Kettensäge, den Chain Carver, und schließt den sich da dran an. In so einer Montage. Zack, zack, tschu, 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 tschu. Wenn er fertig ist, guckt in die Kamera und sagt, Gravy.
Kenne, habe ich schon mal gehört.
Und da wissen wir natürlich alle, dass Evil Dead 2 gemeint ist. Sehr schöne Hommage, sehr lustig. Aber von den Szenen gibt es dann über diese 100 Minuten gestreckt, oder wie es denn gibt, zu wenige. Also es geht sehr, sehr viel um Wortspiele. Ne? So ein Pun jagt den nächsten. Aber diese DVD, also ist sehr cool, weil da ist viel drauf. Es gibt zwei Audiokommentare. Also einmal mit Regisseur, also mit den beiden Typen, die es gemacht haben, Kevin Stewart und Robert Downey Jr.'s Sohn. Und dann mit Leuten, die so Technik gemacht haben, also Puppeteers und so weiter, Special Effects und so. Und dann gibt es ein Trinkspiel.
Okay.
Man kann einschalten, ein Trinkspiel und dann immer, wenn dann wird dann eingeblendet, ja, so What the fuck Moment, musst ja halt was trinken und es gibt einige davon. Ja. So Einspieler, wo du echt denkst, was ist das denn jetzt? Warum wird das jetzt eingespielt? Das ergibt auch alles wirklich wenig Sinn. Es sind halt, also jede Idee, die hatten, haben die da irgendwie reingebracht. Das ist meines Erachtens ein bisschen zu viel. Da ist halt der erste schon stringenter und irgendwie einfach eine coole Hommage eben an diese Slasher und hat halt viel Turkey zu bieten. Der Thanksgiving 3 hat leider dann insgesamt gesehen zu wenig richtig geile Turkey-Momente. Auch wenn ich eben jetzt einen ziemlich coolen genannt habe, natürlich. Das ist dann so ein bisschen schade. Also der zieht sich manchmal ein bisschen. Da war ich dann leider nicht ganz so begeistert. Aber diese Ideen, das ist schon echt krass. Wie gesagt, auf der DVD sind noch irgendwie Interviews, Making of, Behind the Scenes und so. Das sind ganz viele extra Sachen. Also wirklich cool, das lohnt sich.
Wirst du noch von berichten, ne?
Mal reinzugucken. Ich weiß nicht, ob ich mir das alles reinziehe. Ich gucke mir jetzt nicht noch zweimal mit Audiokommentar, zumindest nicht in den nächsten Wochen und Monaten an. Ja, aber insgesamt natürlich, also wirklich ein kreatives Team, die halt so verrückte Ideen haben und die haben halt alles da reingepackt, was irgendwie ging. Ja, manchmal so ein bisschen ziel- und planlos gefühlt, aber ja, insgesamt ist das natürlich schon lustig. Ne? Also insgesamt kommen die Troma-Vibes rüber und das ist ja, glaube ich, das Wichtigste. Ne?
Okay, dann fasse ich das jetzt aber trotzdem mal als Empfehlung auf und komplettiere das, indem ich dann irgendwann mal vielleicht einfach nächstes Jahr zu Thanksgiving 3 mir noch anschauen werde. Aber lass uns noch mal gerne zum Abschluss noch über einen richtig geilen Patreon-Pick sprechen.
Findest du, dass der geil ist, dass der richtig geil ist?
Ich finde erstmal, wir sollten drüber sprechen. Zweitens ist dieser Patreon-Pick vom guten Guess von den Bewegtbild-Banausen.
Und drittens solltest du jetzt ein Mucksmäuschen still sein.
Und drittens muss ich sagen, verstehe ich nicht, warum dieser Film an mir bis dato vorbeigegangen ist.
Ja, das habe ich mich auch gefragt, wie das passieren konnte. Wahrscheinlich, also den Namen, den Titel kannte ich.
Ja, ich auch.
Ich wusste aber nicht, worum es geht.
Genau, ich habe die DVD auch schon tausendmal gesehen, aber ich habe mich nie getraut, da mal zuzuschlagen.
Ja, weil du gedacht hast, ein deutscher Film.
Ja.
Guck ich nicht.
Ja, vielleicht.
Auf jeden Fall hat sich der Guest Mucksmäuschenstill aus dem Jahr 2004 gewünscht.
Genau.
Regie hat geführt Markus Mittermeier.
Heißt der nicht Michael?
Michael Mittermeier, das ist der Bruder von dem.
Ja. Ach so, okay, gut.
Drehbuch hat geschrieben Jan-Henrik Stahlberg und der spielt auch die Hauptrolle.
Stimmt.
Ich habe mir diesen Film auf Dailymotion angeguckt.
Macht doch nichts.
Das macht einiges.
Wieso?
Das macht vor allem alle 5 Minuten Werbung. Es ist unfassbar. Das hat so genervt. Also ich verstehe das ja, wenn Leute sagen, boah, Fernsehen gucke ich natürlich nicht, weil 5-mal Werbung die Stunde oder sagen wir mal, realistisch gesehen sind es 3-4-mal die Stunde Werbung, 4 bis 6 Minuten. Das ist ätzend, aber alle 5 Minuten 40 Sekunden aus dem Film rausgerissen zu werden, ist auch mega ätzend.
Ja, aber wieso machst du denn keinen Adblocker rein?
Was illegal ist.
Das ist illegal?
Ja, ich halte mich an die Regeln. Ich wollte dem Film entsprechen, ich wollte dem Hauptdarsteller entsprechen, wollte nicht, dass der vor meiner Tür steht und sagt so, hier, hallo, wie Adblocker.
Ja, stimmt.
Das geht ja so nicht.
Gutes Argument.
Ja, ne?
Vor laufendem Film hätte der dich exekutiert.
Vielleicht.
Aber worum geht's denn überhaupt?
Es geht um den Herrn Mucks, gespielt eben von Jan-Henrik Stahlberg, der in einer, ja, so Mockumentary, kann man sagen, ne? Also ja, so Pseudo-Doku, zeigt, wie er quasi Selbstjustiz übt. Also fängt an mit Falschparken, Wildpinkeln, keine Ahnung, geht bis über Kaufhaus, Diebstahl, Kinderpornografie, alles mögliche. Alles, was er mitbekommt, also er ist quasi so ein
besorgter Bürger.
Er ist ein sehr besorgter Bürger, der seine Mitmenschen kontrolliert und an seiner Seite hat er halt den Gerd, gespielt von Fritz Roth. Übrigens auch Rest in Peace, der ist letztes Jahr gestorben an Krebs, sehr traurig. Oh. Ja, guter Schauspieler auch. Den er da irgendwie rekrutiert hat, der ist jetzt so sein Praktikant, filmt das alles, also hält das dann dokumentarisch fest. Und das erinnert sehr an Mann beißt Hund.
Auf jeden Fall, das war auch mein erster Gedanke.
Ja, sofort, ne, kommt das allerdings. Es ist natürlich, es ist eine pechschwarze Satire. Also das ist irgendwo witzig, aber es hat da natürlich einen ernsten Hintergrund.
Total.
Aber man muss natürlich auch hier und da lachen. Seine Mission ist es halt, Ideale zu vermitteln. Ne? Er sagt so, es gibt keine Ideale mehr, die Moral ist vor die Hunde gegangen.
Hat er ja nicht ganz unrecht.
Ja, das ist ja die Sache. Im Kern, ne, kann man sich da ja wiederfinden und man will ja auch manchmal Selbstjustiz üben und auch eben der Oberpolizist sein.
Ja, vor allem möchtest du jeden Tag Deutsche Bahn-Mitarbeiter abschlachten.
Das habe ich nie gesagt.
Nee?
Ich habe gesagt, die Deutsche Bahn ist ein Haufen Scheiße. Das
habe ich gesagt. die kann man aufkehren,
gesagt,
ne?
Ich habe nie gesagt, dass ich Leute umbringen möchte. Das habe ich wirklich nicht behauptet.
Nee, aber das denkst du ja vielleicht.
Er ist so ein bisschen der Jigsaw, ja.
Ja, definitiv.
Ein bisschen der Punisher, so das ist er alles. Und von seiner Art her, damit habe ich nicht gerechnet, an wen hat er dich erinnert? Von der Art, wie er Sachen sagt und wie er betont. Ist dir da jemand in den Kopf gekommen?
Jemand Reales?
Nee, eine fiktive Figur, die im gleichen Jahr mit einer Serie gestartet ist. Und zwar Bernd Stromberg.
Bernd Stromberg?
Ja, ich finde, so wie der manche Sachen betont, ist das schon Stromberg-mäßig, okay, wie der spricht.
Andere gehen zur Arbeit. Ich habe eine Berufung.
Okay. Intonation und so weiter, und das hat mich hart an den erinnert.
Er gibt sich ja auch so ein bisschen als Papa. Ne? Also
total.
Als Papa der Vernunft, ja, und der Moral und der Ideale.
Ja, und also ne, es geht, wie gesagt, auch dann irgendwann um Drogenhandel und um Kinderpornografie, und da können wir uns natürlich, glaube ich, auch alle drauf einigen, dass das halt nicht in Ordnung ist. Aber dann brummt er denen halt so Strafen auf. Das Geile sind halt Schwarzfahrer. Ne? Ich meine, die spricht er halt einfach an, ja, und die meisten sind natürlich dann auch, also das kann ich mir schon vorstellen, dass das funktioniert, wenn man da hingeht und sagt, Fall, so, ich bin hier, ne, in Zivil unterwegs, oder ja, so, er ist quasi so ein Zivilpolizist, Zivilordnungsamt und so weiter. Und später gründet er dann eine Firma, und zwar die Gesellschaft für Gemeinsinnspflege.
Mega.
Das ist schon großartig. Und die Firma, die ganzen Mitarbeitenden bestehen ja wirklich nur aus Leuten, die er erwischt hat bei irgendwas.
Ja. Das sind seine Jünger quasi geworden.
Was aber dann so ein bisschen seine Welt auf den Kopf stellt, weil sonst wäre das ja auch alles irgendwann, ne, so langweilig einfach. Also er bekommt natürlich dann auch die mediale Aufmerksamkeit. Es ist so, dass er dann irgendwann die Kira, heißt sie, glaube ich, ne, trifft.
Ja, das Mäuschen.
Die er immer Mäuschen nennt, genau, super ätzend. Und die Kira, die stellt so ein bisschen seine Welt auf den Kopf, weil er sich so verliebt sich in sie. Aber die ist von ihm gar nicht so begeistert. Also findet ihn schon gut und geht auch mit ihm aus und so. Aber da ist halt auch irgendwie ein, ich glaube, es ist ein gewisser Altersunterschied auch, der gar nicht so groß ist. Maximal 8 bis 10 Jahre. Aber es ist vor allem so ein Unterschied von Vorstellungen, was man aus dem Leben machen sollte. Und er sieht sich da schon als Jigsaw. Dass er da sagt von wegen so, hey, ich möchte dich beschützen, ich möchte, dass du dein Leben vernünftig lebst und so. Und aber ja, wir sehen dann irgendwann, dass es halt auch nur seine Vorstellung davon ist, wie die Welt zu sein hat, und dass es eben sehr schwierig ist, wenn man das natürlich allen anderen aufzwingen möchte. Mhm. Auch wenn jeder, glaube ich, so das zu einem gewissen Grad verstehen kann, weil man es auch manchmal gerne machen würde. So funktioniert natürlich aber keine Gesellschaft. Und so stößt er dann da an seine Grenzen, ja, gerät dann so ein bisschen ins Wanken. Und dann findet es auch einen sehr konsequenten Abschluss, der Film.
Stille.
Und dann ist es mucksmäuschenstill. Ohne zu viel zu verraten.
Das mucksmäuschenstill kann man ja auch quasi als Kapitel ansehen. Mucks auf er, Mäuschen sie, still das Ende.
Das ist auch, glaube ich, die Intention dahinter. Ja.
Genau, ohne was vorwegzunehmen. Ich habe den sehr genossen, diesen Film. Es ist eine sehr ambivalente Figur, in der ich sehr viel von mir selbst gesehen habe.
Das soll wohl auch so sein, denke ich mal.
Dass das auf mir basiert?
Nein, dass da jeder was von sich drin ist.
Ja, aber auch in vielerlei Hinsicht. Ich finde es halt sehr lustig, wenn er im Zug dann Südafrikaner kontrolliert, zuerst davon ausgeht, dass es Amerikaner sind, was ja, schon mal sehr, ne?
Weil sie Englisch sprechen, können ja nur Amerikaner sein.
Richtig. Und dann, als er merkt, dass sie aus Südafrika sind, er fragt nach Pornofilmen mit Pferden, weil es sonst nichts anderes in Afrika gibt. Und eigentlich jegliche Begegnung mit anderen Menschen, egal jetzt auf welcher Seite, ne, weil letztlich will er sich ja wirklich dem Abschaum stellen, beziehungsweise den Übeltätern, den Straftätern, und übernimmt halt quasi Verantwortung, weil die Gesellschaft diese Verantwortung nicht mehr übernimmt. Es sind ja nicht nur die Ideale verloren gegangen, sondern es übernimmt ja außer ihm halt auch keine Verantwortung, diese wieder zurückzuholen.
Ja, wichtiges Thema Verantwortung in dem Film auch. Eigenverantwortung. Ja.
Aber er nennt halt auch Deutschland armes Deutschland.
Natürlich.
Und das fand ich sehr lustig, weil er immer wieder in einigen Aussagen irgendwie dann auch Recht von mir bekommt. Jetzt das mit den Südafrikanern, ne, ist natürlich nicht so passend, aber wenn er dann beispielsweise zeigt, wer denn in Deutschland ein Held ist und das dann hinterfragt, dann fühle ich mich da abgeholt, weil er da zum Beispiel Michael Schumacher angeführt hat.
Ja, Sportler, Medienschaffende, sowas halt. Ja.
Genau, aber er formuliert das dann halt ehrlich. Ne? Mhm. Er sagt, Michael Schumacher ist ein Held, weil er in Deutschland keine Steuern zahlt, beziehungsweise obwohl er in Deutschland keine Steuern zahlt.
Ja.
Ne? Er ist quasi auch so ein bisschen, ja, das ist ja Jigsaw auch, so ein Lehrer, der belehren möchte, und dadurch schafft er ja auch quasi eine kleine Armee von Gleichgesinnten, sag ich mal. Aber, wie gesagt, dieses Ambivalente finde ich dann halt auch wichtig, weil er halt nicht zu 100% beim Wort zu nehmen sein sollte.
Ja, weil das halt auch nicht funktioniert, natürlich. Ja,
wieso nicht?
Gesellschaft funktioniert nicht so, dass jeder seine Moralvorstellung hat und dann selbstjustizmäßig durch die Gegend läuft.
Also ich habe keine Situation gehabt, wo ich nicht gedacht hätte, es geht mir jetzt nicht um die Bestrafung, aber dass das, was die andere Person getan hat, auf jeden Fall Unrecht darstellt.
Darum geht es ja auch gar nicht. Die Sache ist nur, er ist halt irgendwie Polizei, Richter und Henker in einer Person.
Ja.
Und da hat ja schon einen gewissen Sinn, dass das eben nicht der Fall ist.
Ja, natürlich, klar. Aber er ist immer an der richtigen Stelle. Und die Mittel, die er einsetzt, sind natürlich die falschen und vor allem halt auch die Person an sich. Ich fand allerdings die Musik richtig kacke.
Ja, auf jeden Fall.
Die hat mich genervt, aber das ist, glaube ich, auch so, der ist ja Anfang 2000er, ne?
2004, ja.
Gut, Mitte 2000er. Ich fand das sehr nervtötend.
Ja, ja, die war nicht schön. Vielleicht zeitgenössisch, weiß ich nicht. Ich habe zu dem Zeitpunkt da auch nichts oder wenig Zeitgenössisches gehört. Ähnlich wie heute, aber nicht ganz so krass.
Ja, aber ich fand, er hat auch viele gesellschaftliche Probleme sehr cool verpackt angesprochen, weil er ja auch selber immer wieder die Grenzen deutlich überschritten hat. Es fängt ja nicht damit an, dass er sich als Kontrolleur ausgibt und Menschen bestraft, sondern halt auch sexuell nötigt, erniedrigt.
Ja, das mit der Kaufhausdiebin, ne?
Genau.
Also er hält schon den Finger in die Wunde, das ist schon richtig und da ertappen wir uns alle dabei, wie wir auch sagen, jawohl, das gehört bestraft oder schlimmer bestraft oder was auch immer. Das Problem ist nur, seine Methoden, die Mittel sind fragwürdig, ne? Indem er einfach hingeht und sagt, so hier jetzt Ausweis, ach nee, hast du nicht, jetzt hier Geld zahlen.
Ja.
Die Sache ist ja, dass zum Beispiel die Gesellschaft davon ja nichts hat, sondern er steckt sich die Kohle ein.
Richtig.
Nicht um reich zu werden, ne? Also er hatte schon irgendwie einen noblen Hintergrund, also noble Motivation. Also er reinvestiert das auch, aber er gründet dann halt diese Firma und so weiter. Aber irgendwie gibt er dann der Gesellschaft, also bis auf die Moral in Anführungsstrichen, ja nichts weiter zurück und sagte auch, ja, es gibt ja Wiederholungstäter. Also es wird ja auch gezeigt von wegen, es hat auch nicht immer den gewünschten Effekt.
Mhm.
Weil auch wenn Leute erwischt werden, genau wie in einem bestehenden Rechtssystem, die angedrohten Strafen oder auch die verbüßten Strafen, die garantieren eben nicht, dass das nicht nochmal passiert oder dass es nicht ein anderer nochmal macht. Die abschreckende Wirkung, die ist halt nicht gegeben. Und hier ist natürlich schwierig, auch wenn er den Typen da, ne, er hatte die Informanten, ne, also die er immer rumschickt, also er arbeitet ja auch nicht komplett alleine, kriegt dann da immer Tipps. Und auch wenn er dann natürlich den Typ überführt, der da Kinderpornos ausgeliehen hat oder gekauft hat in dieser Videothek, dann nimmt er das ja auch einfach weg, ne? Also es gibt halt kein Persönlichkeitsrecht oder so, ne? Er ist halt alles.
Ja.
Er ist halt der Staat, er ist halt so weiter und kann halt direkt sagen, hier, gib mal her und nimmt das aus der Hand.
Mhm.
Das ist fragwürdig, auch wenn das Ziel das Richtige ist oder wenn die Motivation die richtige ist.
Ja.
Und das ist nämlich zum Beispiel die Sache, die Idee ist cool, weil es jeder Einzelne irgendwie nachvollziehen kann, aber er geht meines Erachtens auch auf die falschen Leute. Er geht auf den kleinen Mann und auf die kleine Frau. Das ist ja eigentlich gar nicht das Problem. Das strukturelle Problem steckt ja wo ganz anders. Ne? Also warum geht der nicht zu Großkonzernchefs? Ja, warum fängt der nicht an mit der Ausbeutung der Arbeiter oder so? Ja, warum gehen denn Leute Drogen kaufen? Ja, warum klauen Leute? Nicht unbedingt sind alle krank und haben eine krankhafte Neigung, jetzt hier Sachen zu klauen. Aber Probleme fangen ja wo ganz anders an. Ne? Der Fisch stinkt vom Kopf und da geht er halt nicht hin. Ne? Er geht halt wirklich nur so an das Ende der Kette, weil das ist natürlich einfach zugänglich. Aber da löst du keine Probleme. Oder nur,
ja,
oder nur sehr gering. Ja. Deswegen ist das ja auch nicht so von Erfolg gekrönt. Einfach. Ja.
Ja, aber die Idee von Markus Mittermeier bzw. von Jan-Henrik Stahlberg war schon großartig.
Ja, das ist cool, das so zu sehen auf jeden Fall.
Genau, hat mir sehr gut gefallen. Finde ich schön, den jetzt endlich gesehen zu haben. Ich hatte mir auch nichts von dem Cover tatsächlich groß versprochen. Kommt sehr, also von der DVD oder von der Blu-ray, kommt halt sehr, ja, nichtssagend fast schon rüber. Einfach nur Freude, dass ich den jetzt endlich gesehen habe. Ich habe ins Becken gepinkelt, sage ich da nur.
Ja, das ist auch eine schöne Szene. Ja, wie gesagt, so Kleinigkeiten, ja, okay, ne? Aber im größeren Spektrum funktioniert das dann irgendwie nicht mehr ganz, ne? Da stößt er dann an die Grenzen und dann passt das halt auch wieder dann die Aussage und so. Also ja, das ist schon gut, wie er das dann weiterführt und dass er dann einfach da nicht mehr weiterkommt und dass das dann alles quasi zusammenstürzt.
Ja.
Bisschen wie Project Mayhem. Man könnte vielleicht vom Cover oder auch vom Titel vermuten, dass das irgendwie so eine romantische Komödie ist oder dass es irgendwie so ein typisches, drisches deutsches Drama ist. Aber wir haben hier schon ein sehr pechschwarze Satire auf die Gesellschaft und auf Moral und Verantwortungsbewusstsein oder in dem Fall Selbstverantwortungsbewusstlosigkeit.
Ja.
Finde ich ein geiles Wort. Ein Neologismus, das Wort habe ich mir selbst mal ausgedacht. Ein sehr cooler Patreon-Wunsch. Vielen, vielen Dank, Guess. Ja, es gibt so Filme, ne? Man kennt den Titel, aber irgendwie laufen die an einem vorbei und dann guckt man das nicht. Und dafür ist natürlich, da danken wir natürlich den Patrons, in dem Fall natürlich dem Guess, sehr, dass wir dann diesen Film hier mal sehen konnten. Das war echt cool. Nur mein Tipp, guckt ihr nicht auf Dailymotion, wenn ihr nicht alle paar Minuten, es war mindestens 20 Werbeunterbrechungen, wenn nicht mehr. Es hat so genervt. Beim Fernsehen ist es ja so, dass es wenigstens nach Abschluss einer Szene kommt oder so.
Mhm.
Dann hast du halt 5 Minuten, gut, gehst auf Toilette, aber hier sind das dann irgendwie so 2 Clips, 16 Sekunden, 20 Sekunden und es ist halt mitten in einem Satz. Das ist super.
Ja, das ist scheiße. Ja, den gibt es ansonsten auf DVD zu kaufen. Die ist allerdings nicht ganz so günstig. Vielleicht auf dem Flohmarkt mal einen Pfund wert. Ja, aber nächste Woche bringen wir wahrscheinlich auch einen Patreon-Pick mit, der uns gefallen dürfte. Ich will zumindest hoffen.
Ob bei dem Regisseur? Ja, kann schon sein.
Bei dem Regisseur?
Ja, der den Film inszeniert hat.
Ach so, jetzt.
Wir haben ja schon gelost.
Ja, ja, stimmt. Das habe ich auch wieder total vergessen, dass das Los ja schon entschieden hat.
Ja, aber wir verraten nichts. Vielleicht wissen die Patrons ja vorher.
Ja, am Donnerstag wissen sie es wahrscheinlich.
Die wissen ja sowieso immer mehr.
Genau.
Und damit beschließen wir hier diese Runde. Wünschen euch allen natürlich ein schönes Erntedankfest. Schönes Happy Thanksgiving. Na, ganz ehrlich, es ist ja alles wirklich egal, ne, an sich, aber mir geht's einfach nur darum, dass es dann so saisonale Filme gibt. Das finde ich immer ganz schön. Also vielen, vielen Dank an die Filmfressen-Familie, besonders an die Patrons natürlich. Vielen Dank an dich, Peter, fürs Zuhören, fürs Mitquatschen, fürs Schneiden und einfach fürs Dasein. Und ich verabschiede mich. Bis zum nächsten.
Den Dank gebe ich gerne zurück. Und wo du Saison sagst, wir stehen ja vor der wichtigsten Saison des Kinos, der Weihnachtssaison, aber auch unseres Kanals, den Filmfressen, dem Cinephil-Podcast und den vielen Sonntagsreviews, die auf euch warten werden. Denn im Dezember werden wir euch natürlich wieder einige Weihnachts-Specials bringen. Das können alte oder auch aktuelle Filme sein. Es soll ja der ein oder andere Slasher dieses Jahr auch noch zu diesem Thema in unsere Kinos kommen. Und dann haben wir vielleicht auch einen Gast mit an Bord. Ich sag nur Thilo. Vielleicht.
Es ist einer der Gose-Johanns, aber nicht Simon.
So könnt ihr euch auf jeden Fall auf viele Inhalte freuen. Was am Sonntag folgen wird, das wissen wir noch nicht ganz. Das haben wir noch nicht entschieden. Zumindest nicht zu 100%. Wird es eine zweite Chance oder wird es vielleicht sogar ein aktueller Kinofilm sein? Das werden wir noch ausknobeln. Den Patreon-Pick haben wir ausgeknobelt. Ihr müsst euch noch überlegen, ob ihr vor Weihnachten ein Patreon-Abo abschließt oder ob ihr ein Patreon-Abo zu Weihnachten schenken wollt. Das könnt ihr natürlich auch gerne machen. 5 Euro sind nicht zu viel. Kann auf jeden Fall auch eines der Türchen ausmachen. Vielleicht sogar das 24. Türchen. Ja, auf jeden Fall. Wir freuen uns natürlich immer über Unterstützung, über rege Teilnahme an unserem Programm und hoffen auf jeden Fall auch wieder für euch einen schönen Podcast gehört zu haben und verabscheuen uns bis zur nächsten Woche.